Guckt euch doch mal an. Was seid ihr für Leute? Was für Leute hat Gott sich da ausgesucht? So ungefähr geht der Predigtext für heute los. Ganz schön direkt. Was seid ihr für Leute? Und dann die Antwort, die Paulus darauf gibt. Wir hören aus dem 1. Korintherbrief, Kapitel 1, ab Vers 26. Seht doch, Brüder und Schwestern, auf eure Berufung. Nicht viele Weise nach dem Fleisch, nicht viele Mächtige, nicht viele Vornehme sind berufen, sondern was töricht ist vor der Welt. Das hat Gott erwählt, damit er die Weisen zu Schanden mache. Und was schwach ist vor der Welt, das hat Gott erwählt, damit er zu Schanden mache, was stark ist. Und was gering ist vor der Welt und was verachtet ist, das hat Gott erwählt, was nichts ist, damit er zunichte mache, was etwas ist, auf dass sich kein Mensch vor Gott rühme. Durch ihn aber seid ihr in Christus Jesus, der für uns zur Weisheit wurde durch Gott und zur Gerechtigkeit und zur Heiligung und zur Erlösung. Auf das gilt, wie geschrieben steht, wer sich rühmt, der rühme sich des Herrn. Guckt euch doch mal an, sagt Paulus. Nicht viele Gebildete, nicht viele Einflussreiche oder Vermögende, kaum einer aus einer vornehmen Familie. Vielleicht haben manche darunter gelitten in Korinth, dass die Gemeinde aus solchen Leuten bestand. Im Wesentlichen eine Unterschichtsveranstaltung, eine Arbeiter- und Bauerngemeinde. Und das in der reichen, mondänen, weltoffenen Stadt Korinth. Denn auf der anderen Seite, die Gemeinde hat ja einen ganz schön hohen Anspruch erhoben. Wir sind die, die Gott sich ausgesucht hat. Wir sind die, die als Erste erkannt haben, wie die Sache mit Gott aussieht. Wir sind seine Ausleser. Wir, so haben sie sich genannt, Ekklesia, die Herausgerufenen. Die Vorhut einer neuen Zeit. Ein hoher geistlicher Anspruch und dann die Wirklichkeit. Was ist das für eine tolle Auslese? Ein einziger, von dem wir wissen, ist besser gestellt und hat politischen Einfluss, das ist der Finanzbeamte Erastus. Ein paar wenige besitzen ein kleines Haus, das sind schon Ausnahmen, Gaius, Stephanas, Crispus, dort treffen sich die Hausgemeinden. Die große Menge sind Sklaven, rechtlose Frauen, kleine Handwerker, kleine Händler. Und jetzt kommt Paulus mit seinem Brief und bohrt da so richtig in die Wunde. Seht doch, liebe Geschwister, auf eure Berufung. Nicht viele Weise nach dem Fleisch, nicht viele Mächtige, nicht viele Angesehene sind berufen. Wobei das mit dem hohen Anspruch ist schon auch richtig, das bestätigt er gleich. Er schreibt, sind berufen. Berufen seid ihr, auserwählt. Gott hat euch ausgesucht, das gilt. Man entschließt sich nicht einfach, Christ zu werden, wie man sich zu einem Beruf entschließt, wie man ein Hobby wählt oder ein Reiseziel oder eine Gemeinschaft beitritt. Wenn du jetzt zu Gott gehörst, dann deshalb, weil Gott dich gerufen hat. Weil er dich ausgesucht hat. Weil er genau dich wollte. Und die Gemeinde, die hat sich auch nicht aus eigenem Entschluss gebildet, sondern sie ist ins Dasein gerufen worden von Gott. Das ist Schöpfungssprache. Gott ruft und es ist da. Also von Gott ausgesucht, das gilt, gut. Aber was für Leute hat er sich da ausgesucht? Guckt euch ruhig mal an, sagt Paulus. Lasst das ruhig mal auf euch wirken. Das ist kein Versehen, das ist kein Zufall, das ist nichts, was ihr bedauern müsst, das ist nichts, was euch peinlich sein muss. Im Gegenteil, das, was ihr seid und was ihr nicht seid, was ihr nicht habt, daran wird deutlich, wie das ist, wenn Gott Menschen zu sich ruft. Wie das ist, wenn Gott Gemeinde baut. Der Gott, der die Welt geschaffen hat aus dem Nichts, wenn der sich eine Gemeinde schafft, dann fängt er auch bei Null an. Dann ist er auch nicht angewiesen auf unsere guten Voraussetzungen. Wenn er Menschen in seine Nachfolge ruft, brauchen die nichts mitbringen als sich selber. Da ist es nicht erforderlich, dass die schon mal gut ausgestattet sind mit Privilegien, mit Einfluss, mit Finanzen, mit Bildung, mit Ausbildung. Wenn es um dich und Gott geht, dann spielen diese Dinge keine Rolle. Eventuell können sie sogar stören, wenn jemand auf den Gedanken kommt, also Gott, der kann sich glücklich schätzen, jemanden wie mich zu seinen Leuten zu zählen. Dann wird nämlich alles falsch. Und deshalb sagt Paulus, seid ihr als Gemeinde der Sklaven und habe nicht so ein Beispiel, dass es vor Gott auf all das nicht ankommt, was sonst wichtig ist. Und wo alle denken, ohne das geht es nicht, ohne das kommt man nicht voran. Bei Gott ist das anders, der macht das anders. Vers 27, sondern was töricht ist vor der Welt, das hat Gott erwählt, damit er die Weisen zu Schanden mache. Und was schwach ist vor der Welt, das hat Gott erwählt, damit er zu Schanden mache, was stark ist und was gering ist vor der Welt und was verachtet ist, das hat Gott erwählt, was nichts ist, damit er zunichte mache, was etwas ist. Das klingt erstmal irgendwie ärgerlich und man kann das leicht missverstehen. So in dem Sinne, Gott hat was gegen Bildung, gegen Wissen, gegen Klugheit, gegen Macht und Einfluss, das ist schlecht. Und jede Leistung, jedes Ansehen von Menschen muss man ein bisschen runterziehen und schlecht machen, entwerten. So könnte man das verstehen. So hat es der jüdische Philosoph Celsus verstanden. Der hat im 2. Jahrhundert ein Buch gegen die Christen geschrieben und da bezieht er sich auf diesen Text. Und darin schreibt er, den Christen, denen wird gesagt, jetzt zitiere ich, kein Gebildeter komme heran, kein Weiser, kein Verständiger, denn dieses gilt bei uns als Böses. Sondern wenn einer unwissend, unverständlich, ungebildet, einfältig ist, soll er getrost herankommen. Und Celsus schließt daraus, die Christen seien nur Leute ohne Geist, ohne Ansehen und ohne Verstand. Sklaven, Weiblein und Kindlein überreden, wollen sie überreden und können. Also so ungefähr, kein Wunder, für diese Religion muss man einfach dumm genug sein, sonst wird das nichts. So kann man das beim ersten flüchtigen Lesen verstehen, beziehungsweise missverstehen. Der Kirchenvater Origenes hat auf dieses Buch geantwortet und eine Gegenschrift geschrieben und er hat dieses Missverständnis gerade gerückt. Er sagt zuerst, hier steht ja nicht kein Weiser, sondern nicht viele. Das heißt, es gab schon Einzelne und das ist auch okay so. Und weiter schreibt er, nein, vielmehr sollte jeder Gebildete und Weise und Verständige, der nur will, zu uns kommen. Aber ebenso gut soll auch zu uns kommen, wer ungelehrt, unweise, ungebildet, töricht ist. Denn Christus ist ein Heiland aller Menschen. Gebildet zu sein und sich um die besten Lehren zu bemühen und verständig zu sein, das sind Dinge, durch welche die Erkenntnis Gottes nicht gehindert, nein, im Gegenteil gefördert wird. So schreibt Origenes. Und Paulus selber, der ist ja ein ausgebildeter, kluger Mann. Und es ist auch schon erstaunlich, was er den Leuten, an die er schreibt, mit seinen Briefen intellektuell zumutet. Und was er ihnen demnach auch zutraut. Wenn er so schreibt, geht er ja davon aus, die können das auch verstehen, was ich da schreibe. An geistige Dünnbrettbohrer schreibt man solche Briefe nicht. Das ist es also nicht. Und Paulus singt hier auch kein Lob, also Paulus singt hier kein Lob der Dummheit und auch keine Verklärung der Armen. So als ob die Armen und Geringen nun immer die besseren Menschen sind. Es gibt unter den gut ausgebildeten und klugen Leute, die sind demütig und hörbereit. Und es gibt unter ungebildeten Menschen, die sind überheblich und wissen immer ganz genau, wie die Welt funktioniert und lassen sich nichts sagen. Und das Gegenteil natürlich immer auch. Also es funktioniert nicht, die Skala einfach umzudrehen und zu sagen, die guten Menschen, das sind die am anderen Ende. Wenn das nicht gemeint ist, was aber dann? Das zeigt sich in der Fortsetzung. Damit sich vor Gott kein Mensch rühme, heißt es weiter. Vor Gott. Das ist das Entscheidende. Es geht hier nicht um Selbstbewusstsein und Selbstwertgefühl. Es geht um unsere Situation vor Gott. Und es geht um die Gefahr, diese Situation falsch einzuschätzen. Menschen können großartig sein. Sie können erstaunlich viel leisten. Sie können viel Einfluss haben, sie können große Fähigkeiten haben. Und das ist nichts, was man madig machen muss oder herabwürdigen. Und Menschen machen die Erfahrung, dass sie damit ankommen, dass sie damit weit kommen. Und auch das ist in Ordnung. Aber es wird gefährlich, wenn Menschen denken, bei Gott läuft das dann genauso. Bei Gott läuft das nicht genauso. Bei Gott findet sich jeder erstmal im Widerspruch gegen ihn vor. Und all seine Fähigkeiten, all seine Leistungen ändern das nicht. Er ist Sünder. Und Sünde ist in ihrem Kern nicht der moralische Defekt, sondern eine Haltung gegen Gott. Der Sünder lässt Gott nicht Gott sein, lässt Gott nicht seinen Gott sein. Er will nicht mehr aus seiner Liebe leben, sich von ihm nichts schenken lassen. Er will sich ihm nicht beugen. Er will das, was er ist, aus eigener Kraft sein. Und er rechnet Gott seine Verdienste vor und sagt, guck mal Gott, siehst du, jetzt habe ich was gut bei dir. Jetzt hast du Schulden bei mir. Und wir merken, das ist nicht eine Haltung von Nichtglaubenden. Ein Atheist rechnet nicht mit Gott. Also kann es bei ihm auch nicht so einen bewussten Affront gegen Gott geben. Das ist die Haltung von Frommen, die Gott ihre Vorzüge präsentieren. Und vor Gott ist diese Haltung ein Irrtum, ein verhängnisvoller Irrtum. Und wenn uns Gott von diesem Irrtum befreit, wenn er uns hilft zu erkennen, dass das ein Irrtum ist, dann tut er uns damit etwas Gutes. Und da, sagt Paulus, habt ihr es leichter, ihr Korinther. Ihr seid nicht so gut ausgerüstet, dass ihr in der Gefahr steht, aufzutrumpfen vor Gott. Im Gegenteil, Gott kann euch benutzen, um andere von diesem Irrtum zu befreien, dass sie mit ihrer Klugheit und mit ihrem Einfluss mit Gott ins Geschäft kommen. Und wir? Na klar, wir wissen das. Wir wissen, dass das so ist. Und trotzdem ist es auch eine Gefahr von Christen so zu empfinden, von Christen aller Zeiten, diese Haltung zu haben. In einer Gemeinde kann das unterlaufen, zu denken, wir haben Möglichkeiten, wir haben Fähigkeiten, wir haben eine Geschichte, wir haben Finanzen, wir haben geistliche Erfahrungen. Und da kann es passieren, das Empfinden, das ist es, was unsere Gemeinde trägt, was sie wertvoll macht, auch in den Augen Gottes. Und dann kommen wir zu Gott mit vollen Händen und dort, wo Gott etwas hineinlegen will, ist schon voll. Paulus hat es selber erlebt und es war für ihn eine harte Lektion, das zu lernen. Er war einer mit vollen Händen, der viel mitgebracht hat. Eine gute Familie, eine erstklassige Bildung, ein starker Einsatz für Gott. Und da ist Gott dazwischen gegangen und hat ihn erstmal wieder auf Null gestellt. Und dann stand er da durcheinander, desorientiert, mit leeren Händen. Und nach 3 Tagen hat er seine Hände Gott hingehalten. Und dann hat etwas Neues begonnen. mit leeren Händen vor Gott, das ist Vorbereitung für das, was kommt. Vers 30. Durch ihn aber seid ihr in Christus Jesus, der für uns zur Weisheit wurde durch Gott und zur Gerechtigkeit und zur Heiligung und zur Erlösung. Paulus sagt, ja doch, ihr könnt stolz sein. Ihr habt richtig etwas aufzuweisen. Das stimmt. Ihr habt sogar richtig etwas aufzuweisen vor Gott. Das stimmt. Aber das ist eben nicht eure Klugheit. Das ist nicht euer Einfluss, euer Vermögen oder euer Ansehen. Das, was ihr vor Gott aufzuweisen habt, das kommt auch von ihm, von Gott. Aus ihm aber, aus Gott, seid ihr in Christus Jesus. Dazu hat Gott euch auserwählt. Dazu hat er euch ausgesucht und berufen. Das ist das, was euch vor Gott wertvoll macht. Ihr seid sozusagen in Christus drin. Und so kommt ihr zu Gott. Dazu hat Gott euch berufen, in Christus drin zu sein. Und das ist eine ungeheure Entlastung. Wir müssen uns jetzt nicht mehr darum kümmern, ob wir mit Gott klarkommen. Wenn wir in Christus sind, der kümmert sich drum. Der hat sich schon drum gekümmert. Und auf diese Weise habt ihr etwas vorzuweisen. Gott macht etwas richtig Gutes aus euch. Aus ihm, Gott, aber seid ihr in Christus Jesus, für uns zur Weisheit wurde durch Gott und zur Gerechtigkeit und zur Heiligung und zur Erlösung. Weisheit, Gerechtigkeit, Heiligung, Erlösung. Vier, die Vollzahl, vier Ecken, vier Himmelsrichtungen. Etwas Ganzes, etwas Vollständiges. Weisheit von Gott. Und Gerechtigkeit, die heile Beziehung zwischen Gott und Mensch, so wie Gott sich das gedacht hat. Und Heiligung. Ihr seid übergegangen in den Bereich, wo Gott herrscht. In den Bereich, wo seine Liebe bestimmt. Und Erlösung. Gott hat sich darum gekümmert, wo andere noch Rechte an euch hatten. Hat euch losgekauft. Ihr seid frei. Weisheit, Gerechtigkeit, Heiligung, Erlösung. Ihr habt etwas aufzuweisen. Ihr könnt stolz sein. Nicht, weil ihr das alles mitgebracht habt. Habt ihr nichts. Vor Gott könnt ihr nichts mitbringen, außer eure leeren Hände. Und das ist viel. Und das ist vielleicht schwerer als alles andere. Aber diese leeren Hände hat er euch gefüllt, sagt Paulus. Ihr lebt jetzt in Christus. Und darauf könnt ihr stolz sein. Auf das gilt, wie geschrieben steht, wer sich rühmt, der rühme sich des Herrn. Und das, was ihr vielleicht bei euch vermisst, hier braucht ihr das alles nicht. Und das, was ihr in der Gemeinde vermisst, hier braucht ihr das alles nicht. Hier ist Christus, den braucht ihr mehr nicht. Und auf ihn könnt ihr stolz sein. Und deshalb muss es euch überhaupt nicht jucken, dass es in eurer Gemeinde nicht viele Gebildete gibt, nicht viele Einflussreiche, nicht viele Angesehene. So hat Gott euch ausgesucht. Und alles, was ihr vor Gott braucht, bekommt ihr von ihm. Soweit die Nachzeichnung des Predigttextes. Trotzdem, er klingt etwas quer und Theologie und Kirche haben sich auch schwer getan mit ihm. Und was Paulus über die Gemeinde in Korinth sagt, das kann man ja so nicht gleicherweise jeder anderen Gemeinde sagen. Das ist ja ganz unterschiedlich. Man kann nicht immer sagen, genau so ist das auch bei uns. Es gab und gibt Gemeinden, auf die trifft das überhaupt nicht zu. Die haben viele Einflussreiche und Gebildete und Vornehme. Søren Kierkegaard, der dänische Philosoph und radikale Christ, der hat das der reichen Kirche seiner Zeit mal als eine bittere Satire vorgehalten. Er schreibt, In der prächtigen Dorfkirche tritt der hochwohlgeborene, hochwürdige, geheime Generaloberhofprediger auf, der auserwählte Günstling der vornehmen Welt. Er tritt auf vor einen Kreis von Auserwählten und predigt gerührt über den von ihm selbst ausgewählten Text. Gott hat auserwählt das Geringe vor der Welt und das Verachtete. Und da ist niemand, der lacht. Da ist niemand, der lacht. Seht doch mal, was für Leute ihr seid. Wenn wir das tun, dann finden wir etwas, was es im Römischen Reich nicht so viel gab. Viel Mitte. Die richtig Reichen und Berühmten gibt es bei uns auch kaum. Aber die Leute, die in Korinth in der Mehrheit waren, das sind bei uns auch eher Ausnahmen. Wir haben den Schwerpunkt so in der Mitte und das gilt für viele und für die meisten Gemeinden in unserer Gegend zu. Da ist durchaus viel Bildung, da ist viel Möglichkeiten und Ressourcen. Andererseits gibt es da natürlich auch viel Einsamkeit, Enttäuschung, das Gefühl, wenig zu haben. In unserer Gemeinde spielt gerade das Alter eine besondere Rolle, das viele haben und die damit verbundenen gesundheitlichen Schwierigkeiten, dass man immer gucken kann, wer kann heute, wer hat was übernommen, dann geht es doch nicht, weil was Gesundheitliches dazwischen kommt. Paulus wusste das ja noch nicht, dass sein Brief an die Korinther vor tausenden anderen Gemeinden gelesen wird und auf die eigene Gemeinde angewandt werden wird. Und da geht es natürlich nicht darum, dass wir versuchen, die Zusammensetzung der korinthischen Gemeinde nachzuahmen. Also schon darum, dass für Leute, die nicht viel mitzubringen haben, dass wir für die genauso offen sind wie die Korinther. Dass die Gemeinde ein Ort ist, wo sie gleich zu Anfang merken, wie Gott mit ihnen umgeht. Dass der nicht nach den Maßstaben rechnet, wie sonst gerechnet wird. Dass der nicht die verachtet, die sonst nicht viel gelten. So wie Origenes es geschrieben hatte, jeder ist willkommen. Die Gebildeten und die Ungebildeten. Die, die etwas zu bieten haben und die, die nicht viel mitbringen. Die Alten und die Jungen können wir ergänzen. Wir sind Gemeinde für Niederschönhausen, Pankow, Französisch Buchholz, wo immer wir herkommen. Und für die Menschen, die hier leben. Egal, wie viel die wissen oder können oder besitzen, wie gut die Deutsch können, wie psychisch stabil die sind. Vor Gott ist das nicht wichtig. Und für uns sollte es auch nicht wichtig sein. Aber genau genommen steht das hier gar nicht da, das ergibt sich so. Was sollen wir also tun? Nun, dazu hat Paulus normalerweise viel zu sagen. Aber dieser Text gibt auf diese Frage keine Antwort. Und ich will das jetzt auch nicht tun. Der redet davon, was Gott tut. Und was wir vor Gott alles nicht tun müssen. Was wir nicht mitbringen müssen. Das, was wir vor Gott nicht brauchen. Davon redet dieser Text. Davon, wo wir sind, wenn wir Gott tun lassen. Nämlich in Christus. Und er redet vom Stolz des Glaubens. Es gibt so eine weit verbreitete christliche Marotte, dass man immer nur das Defizit betont und das dann Bescheidenheit nennt. Oder Demut. Wenn Sportler in dieser Weise mit sich umgehen würden, die bräuchten gar nicht erst antreten. Also wir sollen nicht zu gering von dem denken, was wir jetzt von Gott her haben. In Christus. Auch wenn sich das ganz unterschiedlich äußert. Von dem, was Paulus hier schreibt, von dieser geistlichen Wirklichkeit her, haben wir keinen Grund, eine negative Stimmung zu kultivieren. Wir können wohl unseren Realitäten ins Auge sehen, wie Paulus das tut, wie er die Korinther auch ermutigt. Ja, guckt ruhig hin, was ihr für Leute seid und auch was euch fehlt. Aber das, was wir da sehen, ist lange nicht alles und es ist nicht das Entscheidende. Das Entscheidende bekommen wir, wenn wir antworten auf den Ruf Gottes und wenn wir mit leeren Händen vor ihn treten. dann bewirkt er, dass wir in Christus sind und Teilhaber werden an seinem Reichtum. Amen.